Entscheider treffen Haider.
Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind.
Jetzt bei uns im Podcast.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Haider und heute habe ich eine Frau zu Gast, die einen der schönsten Jobs hat, die es in Norddeutschland gibt. Seit einem Vierteljahrhundert darf sie einmal im Jahr, immer Ende Juni, mit einem schwer bewaffneten Ministerpräsidenten, im wahrsten Sinne des Wortes, den Startschuss zu den Karl-May-Spielen in Bad Segeberg geben. Was ganz früher für die kleine Stadt, wenn ich das richtig recherchiert habe, ein finanzielles Abenteuer gewesen ist, ist inzwischen eine große, manche sagen eine gigantische Erfolgsgeschichte. Im Jahr 2023, also im vergangenen Jahr, wollten 430.321 Zuschauer Winnetou 1 sehen. Das war der 9. Besucherrekord in Bad Segeberg in Folge. Und natürlich fragen sich alle, kommt dieses Jahr die Nummer 10, also Besucherrekord Nummer 10, also mindestens 430.322 Zuschauer. Das werden wir klären. Und wir werden natürlich auch, ich habe so viele Fragen, wer darf den Winnetou aussuchen und wie lange kann man denn eigentlich Winnetou bleiben? Und natürlich vor allem, wie wird man eigentlich Chefin der Karl-May-Spiele in Bad Segeberg? Darüber spreche ich und ich freue mich sehr, dass es endlich geklappt hat mit Ute Thienel, der Geschäftsführerin der Kalkberg GmbH. Frau Thienel, großartig, dass Sie so kurz nach der Premiere, wir zeichnen den Podcast wenige Tage, kann man sagen, nach der Premiere auf, dass Sie gekommen sind. Ich schicke ja mal allen vorher so einen Fragebogen und da habe ich draus gelesen, dass Sie unbedingt das machen wollten, was Sie jetzt machen seit 25 Jahren. Das war so ein bisschen ein Lebenstraum?
Ja, das wusste ich aber von Anfang an nicht. Also das hat sich in meinem Leben ergeben. Also ich war ja schon in jungen Jahren, ich komme ja aus Bad Segeberg, da bin ich geboren. Ich komme eigentlich vom Lande und war relativ in jungen Jahren die Leiterin des Fremdenverkehrsamtes und war für alles zuständig, außer für die Karl-May-Spiele. Und das fand ich damals schon nicht so klasse. Und dann habe ich eben andere Schritte in die Wege, dann bin ich nach München gegangen und bin dann mit viel Glück in der Oktoberfestabteilung gelandet und danach bin ich nach Berlin gegangen. Da war ich dann erst für persönliche Referentin eines Bürgermeisters, Bezirksbürgermeisters und nachher in der Liegenschaftsverwaltung. Und immer so habe ich gedacht, wo ich auch war, und gefragt wurde, weil das ja nun meine Heimat ist und da bin ich ja oft zurückgekommen. Meine Eltern waren da und auch viele Kollegen und auch meine Freunde in den anderen Städten haben gefragt, würdest du noch mal wieder zurückgehen nach Bad Segeberg? Und da habe ich immer gesagt, ja, also wenn der Job bei den Karl-May-Spielen mal frei wird, dann könnte ich mir das sehr gut vorstellen. Aber ich war auch an allen anderen Orten, ich war ja 12 Jahre in Berlin, da war ich sehr glücklich mit dem, was ich gemacht habe. Und trotzdem, als dann der Tag der Tage kam, habe ich mich beworben.
Also das muss man nochmal erklären, Sie waren für den Tourismus in Bad Segeberg zuständig. Genau. Und wenn man jetzt von außen auf Bad Segeberg guckt, wenn man jemand sagt, ich komme aus Bad Segeberg oder so, da kommt sofort Karl May. Da kommt ja, das ist glaube ich das Erste, was einem einfällt. Warum waren Sie als Tourismusmensch dann nicht für das wichtigste Tourismusereignis in dieser Stadt zuständig?
Weil das ausgegliedert war. Also weil das eine GmbH war, eine städtische Tochter. Und ich war praktisch für alles andere zuständig, für dass genügend Betten da sind, das Gastgeberverzeichnis, die Kurkonzerte und ein ganz bisschen mit Karl-May. Zum Beispiel, wenn wir auf Messen gegangen sind, sind wir zusammengegangen. Aber das ist eine GmbH gewesen und ich bin ja von Haus aus eine Verwaltungsbeamtin, muss man einfach sagen. Also stand da so nicht zur Debatte für. Und ja, wie gesagt, das hat mich dann veranlasst, mal weiterzugehen, aber nicht mit dem Ziel, dass ich da nachher lande. Bloß alles, was sich dann so anschloss in meinem Leben, hatte rückblickend betrachtet, die Geschichte erzählt sich ja immer rückblickend, hat dann rückblickend betrachtet gezeigt, dass ich vieles gelernt habe, was man für diesen Posten gebrauchen kann. Und Ja, und dann natürlich noch diese Ortsverbundenheit, die ich hatte, das Verständnis für den öffentlichen Dienst, das ist auch sehr vorteilhaft, wenn Sie in einer städtischen Tochter sind. Und das war ja mein gelernter Beruf sozusagen, obwohl ich im öffentlichen Dienst nie in so typischen Abteilungen war. Aber das mochte ich ja gerne. Mhm. Und ist es denn gekommen und dann habe ich mich mal so...
Also das heißt mit anderen Worten, die Stelle wurde frei, war ausgeschrieben und Sie haben sich dann ganz normal beworben?
Die Stelle war nicht ausgeschrieben.
Ach so, okay.
Also da ich das zu Hause auch öfter mal erzählt hatte, also jedenfalls haben meine Eltern manchmal mitbekommen, dass ich das gefragt wurde, rief meine Mutter an in Berlin und sagte so, die Stelle wird frei. Herr Rea geht in Ruhestand.
Ja.
Und dann habe ich gesagt, so, jetzt ist der Tag gekommen. Und ich wollte das nur aus meinem Kopf haben. Also irgendwie fiel mir dann schon selber auf, dass ich das doch immer mal wieder sage und ich bin irgendwie so ein Typ. Also dann mache ich das mal und wenn eine Absage kommt, dann kommt eine Absage. Ich habe das gar nicht so bewertet. Ich wollte das eigentlich meinen Kopf frei kriegen davon. Hätte mich natürlich sehr gefreut, wenn das so wäre. Aber ich war in Berlin sehr, sehr glücklich. Und dann habe ich dann einen Brief geschrieben und auch der damalige Bürgermeister, der das dann ja entschieden hat, der kannte mich ja gar nicht. Also dem musste ich erstmal mich vorstellen und was ich schon bei der Stadt gemacht habe und so. Und also ich glaube, 2 Tage später bei mir im Büro in Berlin klingelt das Telefon und da sagte jemand, ja, hier ist der Bürgermeister von Bad Segeberg. Könnten Sie nicht am Sonntag bei mir zum Kaffee trinken kommen? Und das ist selbstverständlich, komme ich am Sonntag zum Kaffee trinken. Und dann bin ich dahin gefahren. Und
Das heißt, die Stelle wurde gar nicht mehr ausgeschrieben,
nein.
Gar nicht. Heute wäre sowas gar nicht mehr möglich wahrscheinlich, ne? Wahrscheinlich nicht.
Ich glaube auch nicht. Also es war ein redaktioneller Beitrag in der Segeberger Zeitung und die sind zum Ausschreiben noch gar nicht gekommen. Sie wissen ja, sowas spricht sich ja in so einer Kleinstadt ganz, ganz schnell rum, dass so eine Position frei wird. Und da das alles so ganz schnell ging, sind die meines Erachtens gar nicht zur Ausschreibung gekommen, sondern dachten, vielleicht haben wir jetzt schon die wir suchen. Und war dann freudigst überrascht und dann kam noch so ein längerer Weg dahinter. Ich musste mich ja dann dem Aufsichtsrat vorstellen. Also ich dachte, ich musste mich dem Aufsichtsrat vorstellen. Eigentlich war das schon so gut wie entschieden. Also es stand da schon eine Pressemitteilung. Ich musste ja auch mal mit meinem Stadtrat darüber reden. Also ich bin da einfach gekommen und dann ging's los.
Und da muss man nochmal einen Blick zurück, 25 Jahre, welchen Stellenwert haben die Karl-May-Spiele damals gehabt? Ich habe das vorhin so gesagt, die Karl-May-Spiele, Sie verbessern mich bitte immer, wenn ich Quatsch erzähle, die Karl-May-Spiele sind auch deshalb in eine Firma ausgelagert worden, eine stadteigene Firma, weil sie in den Anfängen zwischenzeitlich eben auch durchaus ein finanzielles Risiko waren für die Stadt. Kann man das so sagen?
Ja. Das kann man so sagen. Also die GmbH ist ja 1982 gegründet worden und da ging das den Karl-May-Spielen nicht gut. Da wurde sogar darüber diskutiert, machen wir nur noch Konzerte und gar kein Karl-May mehr. Und dann hat man eben diese GmbH gegründet, weil vorher alles in der Stadtvertretung entschieden wurde. Also selbst die Anzahl der Schüsse wurde dann von Stadtvertretern beschlossen.
Wie, und wer Winnetou wird, wer Old Shatterhand?
Alles wurde in der Stadtvertretung gemacht. Und das können wir uns ja alle vorstellen, dass es sehr schwerfällig ist, das zu machen. Und wurde die GmbH gegründet. Da wollte man sie auf eigene Beine stellen. Und dann ging es noch weiter bergab bis 45.000 Zuschauer. In dem Jahr, 82, wo dann ein Werbeberater nachher eingestellt wurde und ein Geschäftsführer eingestellt wurde. Und da war auch Das lag aber auch daran, dass in dem Jahr auch eine Fußball-Weltmeisterschaft war. Und dann waren die schon so verunsichert mit ihren Spielen, weil die Besucherzahlen so niedrig waren und dass sich ja alles gar nicht mehr trug, dass sie dann die Spielzeit so verrückt gelegt haben, dass man am Morgen, also am Vormittag gespielt hat. Also da konnte man auch gar keine Zuschauerzahlen erreichen. Wir haben auch immer sehr, sehr viel Respekt vor Fußball. Das muss man einfach sagen. Aber wir haben mittlerweile auch sehr viel Erfahrung mit Fußball. Und das kommt mal so und mal so. Aber damals war man in dieser in dieser sehr, sehr schweren Situation und hat dann eben diese Spielzeit so terminiert, dass das völlig irre schon war. Und dann hat man eben ein Konzept gemacht. Man hat einen Werbeberater eingestellt, man hat einen vernünftigen Spielplan gemacht, also eine vernünftige Spielzeit aufgestellt. Und dann ging es peu à peu immer weiter hoch, bis dann Pierre Brice 1988 kam. Und dann waren die Spiele sozusagen über den Berg.
Und da waren wir, was wollen wir da zuschauermäßig im Jahr?
Also er war ja nur 4 Jahre da. Mhm. Die meisten Menschen denken, er war viel, viel länger da. Und in seinem letzten Jahr ist er einmal über 300.000 Besucher okay. gegangen. Und vorher um die 280.000 Besucher. Also es war ein richtiger, richtiger, deutlicher Schnitt, dass man sagt, so, jetzt geht man in diese Richtung weiter.
Okay, das ist ja interessant. Das heißt tatsächlich ja, das ist ja das Erstaunliche, dass die Karl-May-Spiele, ich habe es ja gesagt, Rekord, jetzt auf ihrem Höhepunkt sind und nicht zu der Zeit, in der Pierre Brice, hätte man sich auch vorstellen können, dass in der Zeit schon 400.000, 500.000 Leute kamen, war aber gar nicht.
Das war einfach zu kurz. Ne? Okay. Also
die Spielzeit war zu kurz?
Nein, die Verpflichtung von Herrn Brice war zu kurz. Also der war 4 Jahre da und das war einfach zu kurz. Also auch wenn man zu mir sagt, ich bin ja im Jahr 2000, hier war ich ja das erste Mal verantwortlich, 1999 bin ich in der Saison eingestiegen. Das ist ja ein langer Ritt, sage ich mal, bis man dahin kommt, wo man kommt. Also man muss wirklich viele, viele prominente Schauspieler durch die Arena reiten lassen, um jetzt da zu sein, wo man ist und die Inszenierung ständig verbessern und das Bühnenbild und die Action und was weiß ich, wir haben uns ja großartig weiterentwickelt. Und da war in der Zeit von Pierre Brice, das war zu kurz. Dann wurde Gojko Mitic der Winnetou. Und ein ganz bekannter Defa-Indianer, in den alten Bundesländern halt nicht so bekannt. Und dann gingen die Besucherzahlen mal ganz schnell um 100.000 runter.
Ist es heute immer noch so, dass es so eine Rolle spielt? Mein Eindruck ist nein. In diesem Jahr haben sie nämlich Alexander Klavs als Winnetou, aber die anderen, das liegt aber auch vielleicht an meinem hohen Alter, die anderen prominenten Gäste, die sagten mir gar nichts. Es war mir aber auch egal und da habe ich mich mit den Kollegen, also mit den Freunden und Familie, die da waren, denen ist das eigentlich alles egal. Die kommen mal hin. Ich glaube, also wir würden jetzt auch hinkommen, wenn da gar kein Berühmter mitspielen würde, solange Winnetou ist da. Die Atmosphäre ist da, die vielen Menschen sind da, die Geschichte ist da, der Adler ist da. Also ich habe das Gefühl, dass sie sich fast unabhängig gemacht haben vom Prominenten, oder täuscht das?
Also das täuscht nicht, aber das ist noch nicht so lange so. Hm. Also Gojko Mitic war ja 15 Jahre da und danach kam Erol Sander. Da gingen die Besucherzahlen auch leicht, also nicht mehr in der Art und Weise, sondern leicht zurück. Da wollte man auch erstmal gucken. Und bei dem nächsten Winnetou Jan Sosnjork haben wir es dann noch anders gemacht. Dann haben wir an die Seite gestellt, das war 2013, haben wir Gojko Mitic dazu geholt als sein Vater, Wayne Carpendale, Sophie Wepper und so, und haben gesagt, wir stellen das jetzt hier mal auf weitere Beine, dass nicht alle Last auf dem Winnetou ruht. Und das hat hervorragend geklappt. Und ich würde sagen, jetzt ist das eingetreten, was Sie eben gesagt haben. Also jetzt ist das, man muss natürlich einen tollen Winnetou haben. Mhm. Und mit Alexander Klavs haben wir einen tollen Winnetou. Aber es geht bei einem Wechsel nicht mehr die Besucherzahl in der Form runter. Die gucken dann und sagen, oh, gefällt er mir oder gefällt er mir nicht? Mache ich mir erstmal ein Urteil. Vielleicht gefällt mir auch der andere Gast da. Und also da sind wir unabhängiger geworden.
Und man muss natürlich auch aufpassen, dass man sich nicht zu abhängig von einem Winnetou macht, weil auch der kann ja immer mal sagen, ich habe keine Lust mehr oder kriegt ein anderes Engagement und so. Und dann würde man ja immer dann das Risiko gehen, dass mit diesem Winnetou ganz viele Leute weggehen. Das Risiko ist jetzt aber, glaube ich, minimal. Abgesehen davon, dass Alexander Klavs ja sehr, war übrigens ja vor einem Jahr hier und sehr, 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 sehr jung ist. Das heißt, der kann noch ganz schön lange Winnetou spielen, ne?
Alexander Klavs ist noch ein sehr junger Mann. Er ist ein ganz sportlicher, toller Schauspieler. Er kann kämpfen, reiten, hat eine enorme Bühnenpräsenz. Also das bewundere ich immer so an ihm. Und er ist auch so ein toller Kollege. Und ja, da kann man längerfristig drüber nachdenken. Und aber es kann auch immer sein, dass der Winnetou sagt, also ich gehe jetzt einen anderen Weg. Genau. Und dann muss man damit umgehen.
Wie machen Sie das eigentlich? Also ich habe die Tage eine TV-Sendung gehört mit, ich glaube, Simon Rolf ist der Sportchef von Bayer Leverkusen. Und dann wurde er gefragt, wie die denn auf Xavi Alonso als Trainer gekommen sind. Und er hat gesagt, naja, wenn du einen Trainer hast, du beobachtest natürlich permanent den Trainermarkt für den Fall, dass der Trainer sagt, tschüss, ich gehe zu Bayern München. So. Ist das auch so, dass Sie immer so einen Blick haben, ja, Sie nicken schon, dass Sie immer so einen Blick haben und sagen, okay, wer könnte im Falle eines Falles der nächste Winnetou werden? Also, dass man immer mal guckt, was läuft da rum, falls sich Alexander Klavs zum Beispiel entscheidet, ach, ich gehe jetzt, keine Ahnung, ich wandere aus.
Das ist nicht nur beim Winnetou so, das ist auch bei allen anderen Schauspielern so. Und ich bin eben eine, die sehr belesen ist, was in der Schauspielerei los ist, weil das hat meine Mutter mir schon so in die Wiege gelegt. Meine Eltern hatten ein Lebensmittelgeschäft in einem kleinen Ort und da gab es immer so eine Zeitungsabteilung und die las immer Klatschblätter. Mhm. Und ich habe mir das so abgeguckt und dadurch bin ich sehr interessiert an Schauspielern und deren Geschichte. Ich kann ihnen eigentlich so vielen auch die ganze Geschichte erzählen. Okay. Und ich bin auch immer diejenige gewesen, die sagt, ich habe es nicht beim Zahnarzt gelesen, ich habe mir die Zeitung sogar gekauft. Mhm. Und natürlich beobachtet man ständig den Markt. Und wir haben auch eine ganze Liste an Schauspielern, die wir auch immer mal wieder anfragen. Es ist ja auch so, dass manche, da sind wir 10 Jahre in Kontakt. Mhm. Und dann plötzlich klappt das.
Es ist ja auch, muss man ja sagen, Hut ab, es ist ja auch keine so eine einfache Entscheidung. Das eine ist, ob dich ein Theater anruft und sagt, willst du bei uns als Schauspieler sein? Das andere ist, wenn die Karl-May-Spiele anrufen und man denkt, wow, da würde ich gerne mal auftreten. Aber dann kommt ja dieses kleine Thema mit den Pferden dazu. Ja. Und man sagt, du musst dann, wahrscheinlich wirst du kommst, die wenigsten kommen ums, also die echten Helden kommen ums Reiten nicht herum.
Das kommen sie nicht. Also das Anforderungsprofil eines Schauspielers bei uns oder einer Schauspielerin ist schon groß. Mhm. Also das Schauspielern ist das eine, aber die Sportlichkeit, das Reiten, die Bühnenpräsenz, auch das Beherrschen dieser großen Bühne, die ist ja riesig groß und mitten durchs Publikum und so. Also wenn man das in seiner Vita hat, dann hat man schon was in seiner Vita.
Kriegen Sie auch mal Absagen? Also wenn Sie tatsächlich jemanden ganz bewusst wollen?
Ja, natürlich kriegen wir auch Absagen, aber wir sind immer wieder da. Also wir melden uns immer wieder. Das gibt ja auch Schauspieler, die sind in Serien zum Beispiel drin verpflichtet. Und sobald ich merke, das ist zu Ende, dann grätschen wir sofort rein. Okay. Also dann fragen wir sofort nach. Also wenn einer jetzt, was weiß ich, ja, was kann ich da sagen? Also
lange in irgendeiner Serie gespielt hat, dass man dann...
Oder auch auf dem Traumschiff gespielt hat lange und dann geht der Kapitän von Bord. Und mit denen ist man schon lange im Kontakt. Dann ruft man an und so hat man auch mit ganz anderen bekannten Schauspielern, die sich auch selber dann persönlich melden, fragen.
Ich wollte gerade sagen, umgekehrt ist es ja wahrscheinlich auch so, umgekehrt ist doch bestimmt auch, dass Management sagt, sagen Sie mal, mein Klient so und so könnte sich vorstellen, auch mal bei, Sie gucken schon so, also es passiert wahrscheinlich relativ häufig, dass Leute sich selber bewerben, oder?
Das war auch ein langer Weg, also als ich bei den Karl-May-Spielen anfing und ich weiß gar nicht, ob Sie das so hören wollen, was ich jetzt sage, da stand im Hamburger Abendblatt noch der Bad Segeberg, der Friedhof der Schauspieler. Ich fand das schreiend ungerecht, weil Pierre Bries war da, Raimund Harmsdorf war da, Ralf Wolter, also wirklich namhafte Menschen. Und wer gar nichts hat, der geht zu den Karl-May-Spielen. Und deshalb finde ich, mussten wir sehr, sehr viele prominente Schauspieler durch unser Theater reiten lassen, um dieses zu ändern, dieses Bild, was wir haben. Und jetzt hat sich das seit mehreren Jahren, also so hingezogen, dass wir sowohl bei den Medien, aber auch bei den Agenturen einen ganz anderen Stellenwert haben, sodass das, die müssen natürlich auch gucken, mit welchem Schauspieler kann man das machen. Manchmal rufen sie auch an und dann wird gesagt, das wird nichts. Also das geht nicht. Aber jetzt haben wir da einen ganz anderen Stellenwert. Jetzt, das war aber am Anfang, als ich angefangen habe, beileibe nicht so.
Und das war ja bis das, ich kann das ja nur mal aus Abendblatt-Sicht erzählen, wie das war, dass wir vor, ich weiß gar nicht, vor 4 oder 5 Jahen, oder nee, es muss ja vor Corona gewesen sein, wir plötzlich feststellten, weil wir sehen können, welche Texte werden von wie vielen Leuten gelesen. Und ich stellte fest, Leute, ist euch mal aufgefallen, dass alles, was wir über die Karl-May-Spiele, dass da Zehntausende, teilweise 100.000 Leute auf den Texten drauf sind. Kann es sein, dass wir zu wenig darüber berichten? Natürlich als Redaktion hast du immer einen, wir berichten doch andauernd darüber. Und seitdem haben wir angefangen, das werden Sie auch gemerkt haben, und immer mehr, dass wir extrem viel berichten. Ich kann heute sagen, die Karl-May-Spiele haben bei uns fast schon den Stand des HSV erreicht. Weil das so viele Leute lesen, sodass selbst die kleinste, also das klingt jetzt ein bisschen komisch, die kleinste Meldung über die Karl-May-Spiele ist für uns deshalb interessant, weil man weiß, es lesen 10, 20, 30.000 Leute. Und da hat sich was geändert. Und da sind wir gleich auf dem nächsten Punkt. Und das ist ja für mich das Verrückteste. Wir sind ja in einer Zeit, wo über Winnetou, wo über Indianer, wo über den Wilden Westen total differenziert diskutiert wird, nennen wir es mal so. Und ausgerechnet in dieser Zeit, also in dieser Phase der vergangenen Jahre, steigt die Zahl der Menschen, die da hingehen. Und wenn man mal da war, merkt man halt auch, da sitzen ja nicht Leute, die sich mit der Diskussion nicht auseinandergesetzt haben. Es geht um was anderes. Haben Sie eine Erklärung, wie diese beiden Bewegungen gleichzeitig sich entwickeln konnten? Also einerseits diese Kritik an Winnetou, die in bestimmten Kreisen aufkommt, und andererseits dieses ungebremste Interesse daran, dass einfach ganz viele Familien da hingehen, ganz viele Menschen aus allen, und das einfach total genießen und abfeiern, wie man heute sagt.
Also wir haben diese Diskussion ja durchaus auch sehr ernst genommen. Mhm. Doch wir bewegen uns eben in den Roman Karl Mays, der dort, jedenfalls als er seine Romane geschrieben hat, nie gewesen ist. Das ist natürlich vor dem Hintergrund der USA. Aber das hat er sich mehr so angelesen, ne? So seine Vorstellung. Und die Figuren hat das ja alle nicht gegeben. Und wir haben durchaus Diskussionen darüber gehabt. Und ich meine, ein Winnetou hat es nicht gegeben, ein Old Shatterhand hat das nicht gegeben. Und er hat sich seine Stämme erschaffen. Und ich glaube, gerade in Deutschland ist das... gehört das fast zum Kulturgut, weil wir über die Bücher, erstmal die Romane, dann die Filme, dann auch die Karl-May-Spiele, eigentlich das so positiv besetzt ist, dass die Kinder im Kindergarten sich als Squaw oder als Indianer verkleiden möchten. Und dann wurde das ja teilweise verboten, wo ich dachte, was ist da schlimm daran? Ich schlüpfe in eine Rolle rein, die finde ich ja nicht doof, die finde ich ja super. Und deshalb konnten wir da eigentlich recht gut mit um und unsere Gäste auch. Und da wir uns in diesen Märchen von Karl May bewegen, ohne jemanden weh zu tun, wir haben ja auch Kontakt zu Indianern in Amerika, die dann auch sagen, also diese Political Correctness, sagt das ist das Gift der Neuzeit, hat einer davon gesagt, oder dass die größte Organisation der Indianer in Amerika sich National Congress of American Indians nennt, oder dass wir haben zu einem Kontakt, der heißt Alan Packard, das ist ein Sioux aus South Dakota, der sagt, ich bin in eine indianische Schule gegangen, in einen indianischen Kindergarten, in einer indianischen Universität und so, da nimmt man mir meinen ganzen Lebensraum. Was soll das? Natürlich muss man auf bestimmte Dinge achten. Wir sagen zum Beispiel gar nicht so oft Indianer, obwohl ich das ein schönes Wort finde, sondern man spricht eigentlich mehr die Stämme an. Und letztendlich kam dann ja der Höhepunkt, war ja dann, als der Ravensburger Verlag zu einem Film, der kleine Winnetou, zwei Bücher zurückgenommen hat, aufgrund dieses Druckes. Und dann hat sich ja jeder in Deutschland zu Wort gemeldet, also jeder Politiker bis zum Bundeskanzler, glaube ich, und hat gesagt, Mensch, lasst uns doch unseren Winnetou, also was ist da? Und ja, so denke ich, haben wir das gut gut hinbekommen.
Und man kann ja sehen anhand der Zuschauerzahlen allein schon vielleicht, wie weltfremd in diesem Punkt die Diskussionen sind. Also sie gehen zumindest an vielen Menschen vorbei, weil ich würde mir jetzt als jemand, der permanenter Gast bei Ihnen ist, ja nicht vorwerfen, irgendwie mir irgendetwas anzueignen, um rassistisch zu sein. Das Gegenteil ist der Fall. Und wenn man mal da war, stellt man auch fest, es sind ja nicht mehr die Aufführungen, wie sie früher waren. Sie sind ja auch, also sie sind auch sehr lustig, sie sind sehr zeitgemäß, nicht nur wenn Deutschland gerade Fußball spielt und zwischendurch die Spielstände reingegeben werden, sondern auch sonst. Wir müssen jetzt mal, weil ich hier natürlich so viele Fragen habe, als ich gesagt habe, dass sie kommen, gab es ganz, ganz viele Menschen, die ganz, ganz viele Fragen hatten. Und es sind einige dabei, die ganz einfach sind, aber, glaube ich, entscheidend sind. Ich frage mal mit der ersten. Wo ist denn nun in Ihrem Theater der beste Platz?
Also das kann ich nur aus meiner Sicht sagen. Mein Lieblingsblock ist der Block B.
Und ziemlich in der Mitte, ne?
In der Mitte. Es gibt andere, da ist das der Block C. Ich würde mich nicht unten in den Bühnenplatz, das wäre mir ein bisschen zu dicht, also im oberen Bereich des Bühnenplatzes, aber Sperrsitz ist da völlig ausreichend. Und gleichzeitig hat aber auch der obere Bereich seinen absoluten Charme, da haben sie einen großen Überblick. Aber die unten sitzen, da gibt es ganz, ganz viele Fans, die wollen direkt in die Augen der Schauspieler gucken und wie sie, und das hat man...
Tatsächlich, also die sind schnell weg, die Karten?
Sofort.
Unten? Tatsächlich, weil ich hätte mal gedacht, du hast ja den Gesamtüberblick gar nicht, ne?
Nee, aber ich berate dann manchmal, wenn so Gruppen sich anmelden und ich sage, gehen Sie doch mit Ihrer großen Gruppe, wenn das auch mal so soziale Zwecke, in den Sperrsitz und so. Und dann, nein, wir gehen in den Bühnenplatz. Ich habe im Bühnenplatz die beste Erfahrung meines Lebens gemacht. Also das ist ein Stück weit Geschmackssache.
Was ist der beliebteste Tag? Der Samstag?
Der Samstagabend ist der beliebteste Tag. Und es war bis vor ein paar Jahren der Freitagnachmittag der schlechteste Tag.
Okay.
Aber seit die Besucherzahlen so ansteigen, ist auch der Freitagnachmittag ein guter Tag.
Was passiert? Also wie doll muss es regnen, dass eine Vorstellung abgesagt wird?
Also, dass sie von vornherein abgesagt, gar nicht anfängt. Ne?
Genau, das dann,
dann muss wirklich die Bühne unter Wasser stehen. Und wenn Gewitter dazu kommt, wäre kritisch. Wenn wir anfangen und es regnet noch gar nicht, wir werden ja, also das habe ich selber noch nicht erlebt und ich klopfe auf Holz, dass das auch nicht passieren wird. Aber natürlich habe ich schon sehr viel Regen, Sie ja auch sicherlich, die eine Premiere mal.
Einmal,
die richtig abgebrochen wurde. Wenn die Bühne nicht mehr bespielbar ist oder für die Gäste, das auch gefährlich wird. Das heißt, wenn Gewitter dazu kommt und sonstige Sachen, dann brechen wir ab. Das kommt sehr, sehr selten vor, aber gerade heute, in der heutigen Zeit, kann sowas halt vorkommen.
Und geht, ich habe das Gefühl, ich war auch mal da, es kann auch manchmal in die andere Richtung gehen. Ne? Also wenn man da mit 33, 34 Grad hat, dann da wird gespielt sicherlich, aber es kann dann irre warm werden, weil das ja so kesselmäßig ist.
Ja, also das ist ein Problem, will ich jetzt nicht sagen, aber
das ist ein neues Problem wahrscheinlich,
ne? Das ist sehr heiß und das ist aber mehr am Nachmittag. Ja. Und dann haben wir überall für unsere Gäste so eine Sprenklerschläuche, wo sie dann drunter gehen können. Das haben wir auf der Hinterbühne auch für die Pferde und für die Schauspieler. Und dann so zum Ende der Show, dann ist die Sonne nachher auch weg. Und sobald bei uns im Theater die Sonne weg ist, haben sie ein wunderschönen Abend. Also sie ziehen sich wahrscheinlich dann auch eine Jacke an. Genau.
Ich habe es vorhin gesagt, vergangenes Jahr über 430.000 Besucher. Ist das überhaupt noch, Sie haben es jetzt jedes Jahr getoppt, ist das noch weiter zu steigern? Bis wohin ginge das theoretisch? Also muss man sagen, ins Theater passen 7.500, 8.000 Leute?
Wie viel passen? Also in diesem Jahr glaube ich rund 7.500. Das hängt immer davon ab, wie viel wir von dem Zuschauerraum mit bespielen. Mhm. Aber wenn man das durchrechnen würde, 72 Shows und immer ausverkauft, dann könnte man 530.000 Leute unterbringen.
Aber irre, dann sind Sie gar nicht so weit davon entfernt mit den 430.000. Also da fehlen noch 100.000, das ist ja nicht jede Show wird ausverkauft sein. Aber das heißt, da geht tatsächlich noch was.
Da geht tatsächlich noch was, aber es wird auch immer schwieriger. Mhm. Also die Infrastruktur in Bad Segeberg muss sowas auch zulassen, die Infrastruktur des Theaters. Also es muss genügend Parkraum da sein. Und was bei uns, wir haben das jetzt sehr optimiert mit Verkehrsleitsysteme, also der Begegnungsverkehr am Nachmittag, wenn die nachmittags die Show gesehen haben und weggehen und die abends kommen, dann hat man natürlich da viele Menschen, die sich begegnen, und dann wird es schwierig. Also wir sind vollständig zufrieden mit dieser Besucherzahl. Es kann auch drunter sein. Das sind jetzt Regionen, die wir da erreicht haben. Das sage ich auch immer dem Team. Das ist super.
Und dann staunt man und denkt, boah, die sind so erfolgreich. Die können ja die ganz andere Preise verlangen. Und ich habe es nochmal geguckt, bitte immer sagen, 31 Euro kostet die Karte für den Erwachsenen und 25 für die Kinder oder 30? Was kostet was?
Die teuerste Karte unten kostet 35 Euro für den Erwachsenen und 29 für die Kinder. Ganz unten.
Ganz unten.
Aber Sie können oben als Familie mit vier Personen für 76 Euro die ganze Show mit Feuerwerk sehen.
Aber das ist doch wirklich, man hat ja dann, man weiß ja dann, also ich will jetzt nicht sagen, was Taylor Swift in Hamburg kostet. Ja, könnte man jetzt auch sagen. Aber ein einfacher Musical-Besuch, ein einfacher Besuch im einfachen Theater, Karten unter 40, 50 Euro sind eigentlich nicht zu haben. Und wenn dann die Künstler hier sitzen, die dann auch kleinere Künstler, die sagen, boah, die Technikerkosten sind so hoch geworden, es ist alles so viel mehr. Bei Ihnen, Sie haben die Preise auch etwas erhöht, aber wo waren wir vor 5 Jahren? Wissen Sie es noch auswendig für so eine Karte? Wo war das?
Vor der Pandemie waren wir bei 31,50.
So, ja. Also wie schaffen Sie das?
Also der Vergleich mit anderen Theatern ist immer schwierig, jedenfalls mit Staatstheatern, weil wir haben so viel Plätze. Mhm. Und über Plätze können Sie auch den Preis generieren. Stimmt. Und wenn Sie 7.500 Leute erreichen, aber Sie haben jetzt ein Theater, wo nur 2.000 reingehen oder 1.500, dann können Sie in der Dimension nicht diese Gewinne machen, die wir dann machen. Und ganz wichtig ist bei uns die Preisgestaltung. Also das ist auch wirklich ein Politikum. Also, und das ist auch meine persönliche Meinung, dass es ein preiswertes Vergnügen für die Familie bleibt. Auch gerade in den heutigen Zeiten, wo alles teurer werden wird. Wir haben die Preise nicht erhöht. Und ich habe auch noch nie eine Mail bekommen, wo jemand sagt, ihre Preise sind zu hoch, sondern ich kriege eher Mails, wo sind, jeder Euro hat sich gelohnt. Und
im Gegenteil, also man denkt ja, dazu kommt ja auch noch, dass man denkt, naja gut, wenn man da hinkommt, dann muss man für den Parkplatz auch noch, wenn man beim HSV einen Parkplatz macht, zahlt man auch nochmal 9 Euro.
Ja.
So, bei Ihnen ist der Parkplatz kostenlos.
Das ist so, das haben wir von der Stadt gepachtet, den Parkplatz, die Parkplätze alle, und da wir ja mitten in einem Wohngebiet sind, wir sind ja praktisch mitten in der Stadt und sie müssen ein bisschen laufen, bis sie zu uns kommen, haben wir uns dann entschieden, und es ist auch nicht mehr als eine Koppel, die aber gut von den Parkwächtern bestückt wird, und es sieht nachher alles klasse aus, aber dadurch, dass es kostenlos ist, haben sie eben auch keine Gäste, die unzufrieden sind. Also die sagen und dann sagen, oh, bei ihnen muss ich auch noch so lange laufen, und im Endeffekt, wir laufen das hier alles ab. Also der weiteste Parkplatz, wenn sie normal laufen, sind sie in 15 Minuten da. Und ich finde, das kann man in der heutigen Zeit schon mal machen, sich so bewegen. Deshalb nehmen wir auch kein Geld dafür, weil es ist auch.
Aber sagt denn die Stadt nicht zwischendurch mal, also wenn ich jetzt so ein Stadtkämmerer wäre, denke ich, meine Güte, 5 Euro mehr, und dann nehmen wir für den Parkplatz noch 2 Euro, weil das war ihr Überschuss, und sie machen Gewinne tatsächlich auch als gut, wie lange schon? Immer schon, seit sie da sind?
Ja.
Ach wow, aber die auch nochmal natürlich dann gestiegen sind in den vergangenen Jahren? Ja. Das ist ja für die Stadt eine wichtige Einnahmequelle. Ja. Also nicht nur, weil der Überschuss da ist, sondern auch sonst. Die Leute übernachten da, die Leute lassen da Geld, die Leute kommen überhaupt nach Bad Segeberg und so. Aber da ist eine bewusste Entscheidung zu sagen, nee Leute, wir gehören zu denen, bei uns kannst du mit der ganzen Familie für unter 100 Euro hinkommen.
Genau, ich sage auch oft, es ist ein preiswertes Vergnügen. Und man muss sich auch das Drumherum noch irgendwie leisten können. Und da wir eine städtische Tochter sind, führen wir 75% unserer Gewinne ab. Und 25% dürfen wir behalten sozusagen. und führen sie aber in eine Gewinnrücklage. Also ich kann sie nicht in meine Gewinn- und Verlustrechnung
für so
Jahr das und das dafür machen.
In Corona-Jahren war das dann wichtig.
Wunderbar.
Ne? Genau.
Das war eine richtig gute Entscheidung, das so in den Gesellschaftsvertrag reinzunehmen, weil wir die Corona-Jahre dadurch gut überstanden haben. Als Kamaispiele, die einzelnen Künstler haben sehr, sehr gelitten, aber wir als Kamaispiele haben das durch diese riesige Gewinnrücklage, die wir über die Jahre gemacht haben. Aber wir führen viel Geld an die Stadt Bad Segeberg ab und das tue ich persönlich auch sehr, sehr gerne, weil die Stadt kann das gebrauchen und andere schöne Sachen dafür machen.
Was machen Sie für Umsatz insgesamt im Jahr? Könnte man sich jetzt ungefähr ausrechnen? 400.000 mal Durchschnittspreis von 30 Euro, dann hat man es, ne? Und was, das nennen Sie nur die Eintrittspreise. Und dann kommen wir noch, welche Rolle spielt das? Ich kann das aus eigener Erfahrung sagen. Was ist das Erste, was wir tun, wenn wir jetzt zu den Kamaispielen gehen? Sie ahnen es. Wir gehen halt in diesen Souvenirshop. Und ich habe das Gefühl, wir haben schon jede Waffe und jedes Ding zu Hause, aber irgendwas ist immer noch, da kaufen extrem viele Leute, wo man denkt, kaufst du einfach im Spielzeugladen. Ich weiß, wahrscheinlich ist es da gar nicht günstiger im Spielzeugladen. Wahrscheinlich sind auch da die Gewehre, aber die gibt's halt, vielleicht gibt's die nur da, aber das spielt auch eine Rolle. Das ist eine wichtige Einnahmequelle offensichtlich.
Ja, das Merchandising, ich sag immer gerne, wir waren mal ein kleiner Krämerladen, in Anführungsstrichen, und mittlerweile sind wir ein großes Kaufhaus. Und da mussten wir jetzt auch, haben wir gerade in diesem Jahr alles umgestellt, neue Lager, alles besser strukturiert, weil das ist nochmal eine ganz eigene Abteilung für sich, die wirklich, wirklich auch Organisation erfordert. Ja, da machen wir Umsatz mit. Und was ich beobachte, ist auch, dass der Gast gerne bei uns vor Ort kauft und durch die Kinder auch und nicht so gerne über unseren Shop. Wir haben jetzt eine ganz neue Internet.
Das hätte ich gerade gefragt. Das wäre viel einfacher. Kann man das auch online bestellen? Weil tatsächlich jetzt ein Freund der Familie wollte unbedingt einen bestimmten, ich sage jetzt nicht welchen, ein bestimmtes Gewehr haben und hat gesagt, müssen wir warten, bis wir wieder da sind. Ist ja Quatsch. Man hätte es auch einfach online bestellen können.
Also wir haben gerade einen neuen Internetauftritt. Da sind erst ein paar Produkte drin. Aber Sie können eigentlich alles bei uns auch online bestellen. Jetzt haben wir den Shop ein bisschen besser platziert in unserer neuen, in unserem neuen Auftritt. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das doch ein Einkaufsvergnügen vor Ort ist. Aber man kann das jederzeit bei uns bestellen.
Also, noch eine Frage, finde ich interessant. Wie kommt man, das kommt tatsächlich von mehreren Lesern, die das immer wieder fragen, wie komme ich auf einen der Parkplätze, der dichter dran ist? Es ist, glaube ich, Parkplatz 1 ist ein bisschen dichter dran. Gibt es den oder ist es 1? Es gibt einen, der relativ dicht dran ist.
Also wir wollten sie schon mal immer umnummerieren, weil jeder denkt, Parkplatz 1 muss ja allem dichtesten dran. Aber Parkplatz 1 ist also unser Behindertenparkplatz.
Okay.
Und der Parkplatz für die Mitwirkenden. Deshalb lassen wir den erstmal bis zu einem gewissen Rahmen geschlossen und nehmen 2, 3 und 4, weil der Einser wirklich, wir haben sehr, sehr viele auch Menschen mit Handicaps, die nicht so ein großes Handicap haben, dass sie direkt bei uns vom Haus parken. Da gibt es auch ein paar Behindertenparkplätze, aber sehr wenig. Und die haben da Vorrang.
Okay, das heißt, dann muss man einfach, man braucht dann den entsprechenden Ausweis und dann kann man, wenn man das Ticket kauft, kann man sagen, könnte ich da ein Parkticket bekommen, ne? Weil sonst muss man es ja nicht vorher, man muss ja einfach nur hinfahren, genau.
Ja, also das kann man alles vorher besprechen, aber Sie sehen das auch an diesem Parkleitsystem, dass der P1 das Behindertenzeichen hat, also und P2 bis 4 eben nicht. Und es ist auch deutlich zu erkennen, wenn ein Parkplatz voll ist und dass Sie da gar nicht hinkommen. Und ich finde einfach dafür, dass man kostenlos parken kann, dass man diesen Weg auf sich nehmen kann. Es gibt immer Leute, die anrufen, bei uns hat sich gerade
die Mutter
das Bein gebrochen. Die dürfen immer hochfahren, sie bei uns vors Theater fahren, er muss nur wieder den Raum da verlassen.
Okay.
Da helfen wir, wo wir können. Und aber grundsätzlich ist der dichteste für die Menschen mit Handicap.
Okay. Im vergangenen Jahr wurde Winnetou 1 gespielt. In diesem Jahr wird Winnetou 2 gespielt. Und dann dachte ich natürlich beim Rausgehen, na klar, nächstes Jahr ist Winnetou 3. Ist aber nicht.
Nee.
Weil Winnetou 3 nie gespielt wird? Weil Winnetou 3 da stirbt oder doch?
Nee, das haben wir auch schon öfter gespielt.
Okay, haben Sie schon gespielt?
Haben
ja,
wir schon gespielt. Also das.
Aber warum jetzt nicht in dieser Abfolge? Es wird Halbblut gespielt nächstes Jahr, ne?
Ja, das haben wir so intern entschieden. Also wir haben ja immer so 12 Stücke, zwischen denen wir jonglieren. Und alle Stücke sind sehr, Winnetou 1 ist sehr emotional, Winnetou 2 ist sehr emotional, Winnetou 3 ist auch sehr emotional.
Furchtbar.
Ja, also eigentlich, ja, und wir wollen nächstes Mal mit Halbblut an den Start gehen und das mal wieder ein bisschen auflockern.
Winnetou 2, muss man sagen, für die, die jetzt hingehen, ich soll Ihnen dann von meiner kleinen Freundin Florentina, das ist die Tochter einer Freundin, sagen, also erstens könnte man für Kinder nicht so ein Zeichen machen, wenn es ganz laut knallt. Da habe ich gesagt, das ist, glaube ich, schwierig, aber ich frage das die Frau Tine natürlich gern. Und dann muss denn so viel Liebe dabei sein, muss denn so viel geknutscht sein, geknutscht werden. Da habe ich gedacht, ist das tatsächlich ein Risiko? Wenn da ja viele Kinder kommen, sich wegen der Action dahin, oder täuscht das?
Also erstmal wird nicht viel geknutscht, sondern ein einziges Mal.
Das ist für so ein kleines Mädchen schon viel.
Das ist für so ein kleines Mädchen vielleicht schon zu viel. Aber ohne diesen Kuss geht es nicht.
Okay.
Also das ein gutes Kamai-Abenteuer, sage ich ja immer, braucht bestimmte Fixpoints. Also Winnetou muss auf jeden Fall da sein, der Adler, ein Kuss und sonstiges. Und diese schöne Abfolge, die wir haben, die Melodie unseres Stückes, das spielt sich meistens ein mit der Lautstärke der Explosion. Mhm. Wir haben, also gerade dieses Wochenende kommt jetzt der Lärmgutachter. Wir werden ja lärmgutachtermäßig. Ja, klar. Also auch den Anwohnern gegenüber. Und
der Lärmgutachter kommt zur Vorstellung?
Vorstellung. Und misst an.
Und, misst, okay.
Und auch rund um das Theater wird gemessen. Wie kommt das bei den Zuschauern an, bei den Anwohnern an? Mhm. Und früher war es ja so, da hat man noch mit Benzin, da klapperten noch die Tassen im Schrank. Und jetzt wurde das alles speziell entwickelt. Immer weniger Schusspulver, Blütenstaub, Explosionen und was weiß ich alles. Trotzdem wird am Anfang, also so ein Pyrotechniker, haut auch gerne raus, mhm, ne? Also will auch sagen, hallo, ich kann das gut, und es kann er auch. Aber meistens, wenn der Lärmgutachter da war, wird nochmal gesagt, an dieser einen oder anderen Stelle könnte man das vielleicht ein bisschen leiser machen. Ich habe es auch jetzt gehört, manchen war es ein bisschen zu laut.
Ich glaube, es ist, glaube ich, auch eine Kinder. Mir war es gar nicht so. Ich war froh, weil dann inzwischendurch mein Jubel über das Tor der Deutschen nicht so auffiel, wenn das dann knallte. Gut. Zwei bis drei Fragen habe ich noch an Sie, die natürlich, eine ist interessant, können Sie nie im Sommer Urlaub machen seit 25 Jahren? Sie müssen, nein, während der Saison müssen Sie, Sie sind jeden Tag da? Sind bei jeder Show dabei?
Ja, also das sehe ich auch in meiner Funktion als Geschäftsführerin. Da arbeiten so viele Menschen, 80 unten, die das Stück auf die Bühne bringen, bis 300, die sonst in allen Bereichen bei uns arbeiten. Und ich als Geschäftsführerin fahre mal in Urlaub, das würde mir nie in den Sinn kommen, nie in den Sinn kommen.
Aber es sagt die Familie nicht, oh, toll. In der Zeit, in der alle Urlaub machen, hängen wir hier in Bad Segeberg.
Aber das haben alle, die bei uns arbeiten.
Ja,
also
stimmt.
Wenn sie sich bei uns bewerben oder wer auch immer, sie haben im Sommer keinen Urlaub. Aber das ist auch gar nicht so schlimm, sage ich immer. Ich habe nämlich in der Zeit, wo ich an der den Job übernommen habe, immer drauf geachtet. Früher haben die noch 7 Tage die Woche gehabt, es geht heute alles Arbeitszeit nicht mehr.
Ja.
Will ich auch nicht. Und habe das schon hingekriegt, dass man 5 Tage Woche hat, man oder in der Hausmeisterei vielleicht eine 5,5 Tage Woche. Und dann hat man eben Montag und Dienstag frei, oder manche meiner Mitarbeiter haben sogar mal ein ganzes Wochenende frei und können verlängertes Wochenende machen. Und dann leben wir ja auch in einem wunderschönen Bundesland, das muss man ja einfach
so
sagen. Und dann reist man mal schnell an die Ostsee. Und
das kann man auch vor der Vorschau noch machen, genau.
Genau. Ich persönlich war sowieso nie so eine Sommerurlauberin, die in die Hitze musste. Mhm. Also das ist nicht meine Form des Urlaubs.
Was machen diese Mitarbeiterinnen, was machen Sie in der Zeit, in der die Spiele, also es ist klar, ungefähr 5 Wochen vor der Premiere beginnen die Vorbereitungen, dann übt man das Ganze und so, wie heißt es, jetzt komme ich nicht auf den Wort, wie heißt es denn, wenn man das übt?
Die Probenzeit.
Die Proben, danke sehr, vielen Dank. Also die Probenzeit, dann ist die, wie lange geht die Saison diesmal?
Bis
8. September, so. Und dann von September bis ab Mai? Was machen Sie da? Was machen Sie da in der Zeit? Und die Mitarbeiter, bleiben die alle fest angestellt oder sind die nur für diesen Zeitraum angestellt?
Also wir sind ein Team von 14 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen, die diese Show sozusagen durchziehen. Und das ist sowas, werde ich oft gefragt.
Klar.
Und dann sage ich auch oft, ja, bei Premiere gehen wir runter und sagen, guten Tag, meine Damen und Herren, wir fangen jetzt an. Das ist natürlich ein Haufen an Arbeit, der da liegt. Also wenn jetzt schon bin ich in Gesprächen für die nächste Saison, dann wird abgebaut. Dann, also so ein Bühnenabbau ist auch eine große Sache. Dann werden die ganzen Werbemittel, alles vorbereitet. Dann haben wir ein ganz kurzes Zeitfenster, also das Bühnenbild wird entworfen, das Stück wird geschrieben. Dann haben wir ein ganz kurzes Zeitfenster zu bauen, weil wir sind am Kalkberg mit dem größten Überwinterungsquartier für Fledermäuse einer bestimmten Art. Da sind wir sehr, sehr eingeschränkt in unseren Baumaßnahmen. Und dann muss renoviert werden, dann muss neue Bestuhlung her, dann wird das Bühnenbild da reingesetzt. Und am 1. April dürfen wir die großen Arbeiten machen und Anfang Mai fangen die Konzerte an. Und vorher muss ich alle Menschen unter Vertrag haben und auch die größte, also jetzt gleich nach der Saison den Wirtschaftsplan aufzustellen, das macht man auch mal nicht eben so. Das ist schon ein Riesending, wo sie alles schon mal durchkalkulieren, was auf sie zukommt, was gebraucht wird, wer was möchte, was sie investieren, was sie für Kosten haben. Das ist wirklich hier so ein dickes Heft. Und ja, das geht dann. Also wir haben dann natürlich mal eine normale Arbeitszeit, dann müssen auch mal alle Urlaub nehmen.
Natürlich.
Müssen auch mal Überstunden.
Freie Tage, Überstunden abpumpen, genau.
Und dann machen wir eine Weihnachtsschließung, das ist eigentlich ganz schön für die Mitarbeiter. Aber eigentlich sind wir, das neue Plakat muss gemalt werden, es muss alles in Auftrag gegeben werden.
Also genau, das ist das.
Wenn die Proben anfangen, haben wir eigentlich fertig.
Jetzt. Wirklich allerletzte Frage. Wir sind sogar schon weit über der Zeit. Sie müssen noch mal wiederkommen bei Gelegenheit. Aber natürlich, wenn da draußen jetzt jemand ist und sagt, ah, das ist ja ein toller Job, den die Frau Tingel da hat, ne? Wann wird man denn von Ihnen in irgendeiner Zeitung lesen, oh, jetzt ist gut. Gibt's da schon Pläne für Sie? Sagen Sie, ich arbeite so lange, wie ich kann. Gibt es, das ist ja manchmal im Staatsdienst so, dass man sagt, so stopp, das ist die Grenze, da muss man aufhören. Wie läuft das bei der Chefin der Kammerspiele?
Da denkt man natürlich auch drüber nach. Ja.
Wie alt sind Sie jetzt, wenn ich fragen darf? Darf ich das?
Ich bin jetzt 65.
Okay.
Und habe im Moment noch einen Vertrag, also habe einen Vertrag bis Ende 2026.
Genau. Aber könnten Sie sich, so wie ich Sie jetzt kennengelernt habe, vorstellen, bei manchen Berufen gibt es ja eine Altersgrenze, da ist dann Schluss. Das ist aber in diesem Fall nicht so. Sie können sich also auch vorstellen, weiterzumachen.
Ich habe mich jetzt erstmal bis 2026 verpflichtet.
Weiß man schon, was 26 ist? Wahrscheinlich noch ein Geheimnis, was 26 gespielt wird?
Nein.
Was man, wissen Sie noch
das
nicht?
Weiß ich nicht.
Protein, dann kommen Sie spätestens 2026 wieder. Es hat große Freude gemacht. Karl May, Winnetou 2, noch bis 8. September. Es gibt noch wenige Restkarten. Nee, es gibt noch für alle Tage Karten oder gibt es schon?
Ja, es gibt noch für alle Tage Karten an den Abendvorstellungen im unteren Bereich.
Man kann
sich
auch spontan entscheiden eigentlich. Nee? Okay.
Also Freitag, Samstagabend im August sind unten nur noch Einzelplätze zu kriegen. Und auch schon in der nächsten Platzgruppe, die dann oben kommt, auch.
Lieber mal
vorher gucken.
Es ist nicht riskant. Vielen Dank.
Gerne. Ich danke Ihnen.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.